Ja, dieses Lied, was wir eben gerade gesungen haben, das war schon wie eine kleine Predigt. Ihr werdet das gleich merken, wie wunderbar das zusammenpasst mit Psalm 145. Psalm 145 ist heute unser Predigtwort. Das letzte Mal habe ich euch über Psalm 103 predigen dürfen. Der Psalm über die große Barmherzigkeit Gottes. Heute möchte ich euch wieder über einen Psalm predigen, allerdings über einen Psalm am Ende des 5. Psalmbuches. Weil ich kann dem Buchtitel nur recht geben von Spurgeons Buch über die Psalmen, der da lautet Die Schatzkammer Davids. Das heutige Predigtwort in Psalm 145 sollte euch zumindest ein Stück weit bekannt sein, nämlich zwei Verse, Verse 15 und 16. Ich sage nur, alle Augen warten auf dich, Herr, denn du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Wunderschön vertont. Doch nicht nur dafür ist dieser Psalm bekannt, sondern auch noch für etwas ganz anderes. Doch zunächst sei erst einmal festgehalten, dass es sich bei diesem Psalm um einen Psalm handelt von König David. Von ihm wurde er geschrieben, sagt uns der Titel. Wir wissen nicht genau, wann David ihn abgefasst hat, aber aufgrund seiner reichen Erkenntnis über Gott ist es sehr gut denkbar, dass David diesen Psalm in eher späteren Regierungsjahren geschrieben hat. Er wurde dann später an das Ende des Psalters gesetzt, wo er zum einen die Lobeshymnen, die Halleluja-Psalmen einleitet, die letzten 5 Psalmen des Psalters, und zum anderen ist er der letzte Psalm, der betitelt ist als von David. So scheint es hier geradezu eine Zusammenfassung von der Erkenntnis Davids über Gott zu sein, welches nichts anderes sein kann als eine Lobeshymne über Gott und seine Königsherrschaft. Ah, alles klar, wieder so ein Lobespsalm über Gott, wieder so ein Psalm, wie er schon oft zu finden ist, das ist auch nichts Neues mehr. Schatzkammer hin oder her, den Schatz haben wir uns doch schon oft angesehen, abgehakt. Weiter geht's. So könntest du jetzt leicht denken und ich kann dich dabei gut verstehen. Wenn du so an Psalm 145 vorbeiziehst und zum nächsten Thema übergehen willst, dich interessiert gerade vielleicht viel mehr dein tägliches Dilemma. Dein tägliches Dilemma, in dem du gerade steckst, was es auch immer ist. Vielleicht das Dilemma deiner sündigen Natur. Und so geht es uns allen doch ein Stück weit. Wir sind hier, soweit ich das weiß, zum größten Teil schon alle gläubige Christen. Ich kann keinen ins Herz sehen, aber ich denke, bei jedem, der hier sitzt oder der gläubig geworden ist, kam einmal der Punkt, wo wir unsere Schuld erkannt haben, unsere Sünde vor Gott. Zumindest war das bei mir einmal so. Und da kam die Sündenerkenntnis gegenüber Gott. Und danach, als man begriffen hat, dass es dabei nicht blieb, sondern dass Christus unser Retter ist und dass er unsere Sünden weggenommen hat, war ich zumindest eine kurze Weile sehr, sehr glücklich. Wie großartig war das, feststellen zu dürfen, wie gnädig unser Herr ist. Fühlte sich nicht jeder von euch auch so? Wie großartig war es doch, für einen Augenblick absolut rein zu sein, sich rein zu fühlen. Und dann, kurze Zeit später, schwellte das ab. Denn ich wusste zwar, dass mir meine Sünden vergeben sind, aber ich stellte fest, dass ich mich doch nicht ganz veränderte. Ich dachte zuerst, jetzt kommt die große Veränderung meines Lebens, aber nein, ich blieb der sündige Gottfried. Ich war Mensch und bin Mensch hier auf Erden und bleibe daher Sünder. Beides galt zugleich. Ich war hoch erhöht, voller Ehre als ein Kind Gottes und zum anderen absolut erniedrigt durch meine sündige Natur. Und beides gilt immer noch. Christen sind sich, denke ich, zweierlei bewusst. Zum einen der Reinheit und zum anderen der Verdorbenheit, der Sündenbefreiung und der Sündenlast, der höchsten Ehre und der größten Erniedrigung, des Friedens und der Liebe Gottes und der meiner Lust am Streit, der losgelösten Freude und der bedrückenden Sorge und Sündenlast. Beides regiert scheinbar unser Gemütsleben. Und auch wenn ich weiß, dass ich durch Christi Leben, Tod und Auferstehung gerecht gemacht bin vor Gott, so fällt es mir doch immer wieder schwer, darauf zu vertrauen. Denn zumeist können wir Gottes Gnade und Gerechtigkeit nur schwer sehen in unserem Leben, hier auf Erden. Denn dies ist scheinbar für uns verborgen, Gottes Reich. Dabei bin ich doch befreit von der Sünde und soll ein heiliges Leben führen. Schließlich steht geschrieben, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Diesen Vers kennen wir, denke ich, alle. Und doch ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich genau auf das Gegenteil zusteuere. Und das ist das Dilemma, von dem ich vorhin sprach. Du bist vielleicht verwirrt über dein Leben als Christ und fühlst dich innerlich zerteilt und zweifelst manchmal an deiner Echtheit deines Glaubens. Du schaust auf dein Leben und bist voller Trauer über deine Schwachheit und fragst dich vielleicht, wie du dieses Dilemma in deinem Leben endlich lösen kannst. Man könnte dazu doch viele gute Bibelstellen lesen, die uns die Zweigeteiltheit unseres menschlichen Sinnes erläutern und uns damit trösten und uns über uns aufklären. Und doch dann lesen wir jetzt Psalm 45. Und genau das wollen wir jetzt tun. Auf den Gottesdienstzetteln können wir jetzt gemeinsam Psalm 145 lesen. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten und von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen. dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeit. Und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet auf, die gebeugt sind. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört die Schreie und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Habt ihr gemerkt, was David hier macht? Er bekannte sich immer wieder zur königlichen Herrschaft von Gott. Von dieser königlichen Herrschaft Gottes. Und die Auswirkungen dieser Herrschaft möchte uns Gott durch diesen Psalm und davon soll uns auch heute die Predigt künden. Nach der Einleitung in den ersten beiden Versen, wo David die notwendige Beständigkeit des Lobgesanges betont, folgen 4 Strophen. Abwechselnd geht es darin zuerst um die Macht Gottes und dann um die Gnade Gottes. Zuerst im Allgemeinen in den ersten beiden Strophen und dann in den nächsten beiden Strophen, 3 und 4, geht es um die gleichen Themen, aber es werden die besonderen Merkmale der Macht Gottes und die besonderen Merkmale der Gnade Gottes benannt und aufgezeigt. Der Psalm endet dann mit dem erneuten Aufruf zum immerwährenden Lobgesang. Für immer und ewiglich. Am Anfang und am Ende des Psalms. Und jeder Mensch soll in diesen Lobgesang einstimmen. Zuerst lobt der Psalmist allein, dann in der Mitte im Vers 10 fordert er alle dazu auf und zum Schluss noch einmal. Alle sollen in diesen Lobgesang einstimmen. Der Psalmist zählt in seinem Lobgesang sehr viele Attribute auf, also Eigenschaften Gottes, welche mit dem Namen und dem Wesen Gottes verbunden sind. Sie sind nicht loszulösen von ihm und seinem Namen. Dabei macht er deutlich, warum Gott der Herrscher über die ganze Welt und auch über alle Könige ist. Gleichzeitig ist sich der Psalmist seiner Niedrigkeit gegenüber Gott bewusst. Er weiß, dass alles, was er an Gott so preist, doch bei ihm eben gerade nicht vorhanden ist. Sondern, dass es vielmehr dem Wesen Gottes widerspricht, seine menschliche Natur widerspricht Gott. Er ist sich seiner Hilfebedürftigkeit bewusst, er ist sich seiner Abhängigkeit gegenüber Gott bewusst. Und wir kennen die Erzählungen über König David und sein Leben aus den Samuel-Büchern in der Bibel und können daher annehmen, dass David ein solches Dilemma in seinem Leben ebenfalls verspürte wie wir heute. Es mag anders gewesen sein, etwas, aber doch in dieser Art. Er sollte ein großer und guter König sein und war doch fehlerhaft. Wie jeder andere Mensch. Erinnern wir uns nur einmal an die Geschichte von Bathseba und ihrem Mann Uria, den David umbringen ließ. Davon hörten wir auch schon bei der Predigt im Psalm 103. Doch David bekam vom Heiligen Geist die Erkenntnis über die herrliche Macht Gottes, die eben gerade im Zentrum von uns Menschen stehen sollte. Im Zentrum soll Gott stehen und eben nicht wir, unsere Ich-Bezogenheit, unsere Probleme. David und wir sollen nicht auf uns und unsere Schwächen sehen, die uns allzumal sehr schnell in große Bedrängnis und Zweifel führen können. So sieht David auch letztlich von sich weg, von seiner Sündenlast und hin auf Gott. Deshalb trägt diese Predigt auch den Titel Weg von mir und hin zu Gott. Ganz ähnlich ging es später auch Petrus, wenn wir uns erinnern, im Neuen Testament, als er auf dem See zu Jesus gehen will und dann doch wieder auf sich blickt und seine Schwäche erkennt und einsinkt im Wasser. Er wandt sich ab von Christus, bekommt ihn aus dem Blickfeld, bis ihm Jesus dann aufhalf und Petrus wieder auf Christus blickt und auf die Macht von Jesus vertraut. Genau das begegnet uns hier in diesem Psalm. Der Psalmist, der Psalmbeter sieht weg von sich und seinen Sorgen und Nöten, von seinen unperfekten und schlechten Eigenschaften. Und was tut er? Er erhebt allein Gott. Der Psalmist erhebt, preist, lobt, rühmt und will von Gottes Macht reden, sprechen, sie in der Welt verkünden. Und er will über sie nachdenken, über sie meditieren. Seine Augen sind nur noch auf Gott fixiert. Alles andere verliert an Bedeutung. Er weiß, dass für Gott alles möglich ist. Und dass all seine Sorgen von Gott gelöst werden können. Und jetzt kommen wir ganz selbstverständlich darauf, für was Psalm 145 noch so besonders bekannt ist, wie ich am Anfang fragte. Denn in ihm wird uns Gottes königliche Macht, die all unsere Vorstellungen übersteigt, sehr vielfältig, aber doch kompakt beschrieben. Und sie wird angepriesen. Wenn wir etwas genauer hinsehen, was wir gleich noch tun wollen, dann werden wir bemerken, dass in diesem alttestamentlichen Psalm, dass sehr viele dogmatische Aussagen hier zusammengefasst sind, die wir heute immer noch oft machen als Christen. Ich habe diese Aussagen, 11 an der Zahl, zusammengefasst und möchte sie hier kurz aufzählen. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt. Alle seine Werke. Zweitens, Gott ist der allmächtige König und absolute Herrscher der Welt, welcher in das Weltgeschehen mit Wundern, mit seinen Wundertaten eingreifen kann und es bestimmt. Alle seine Wege, die er führen will, sind gut. Drittens, Gottes gesamtes Wesen bleibt dabei unerforschlich. Besonders Vers 3b macht uns das deutlich. Er ist groß und seine Größe ist unerforschlich. Viertens, nur dem Gott Jahwe, dessen Name in diesem Psalm immer wieder benannt wird, nur ihm gehört der Lobgesang. Und das von allen lebenden Wesen, besonders uns Menschen, die wir doch sprachbegabt sind. Wir sollen dies immer tun, für immer und ewig. Fünftens, Gottes Herrschaft ist ewig. Am Anfang und Ende des Psalms sehen wir das. Jeder Mensch soll sechstens Gott ehrlich und mit Ernst anbeten. Vers 18. In Wahrheit sollen wir anbeten. Kein Lippenbekenntnis. Gott ist siebtens gerecht gegenüber allen. Vers 17. Achtens, Gott ist zu allen gnädig und gut. Auch Vers 17. Er bewahrt, er erhält, er beschützt, er behütet seine Anhänger. Neuntens, Gott ist allgegenwärtig, denn er ist allen nahe im Gebet. Vers 16, 18 und 19 sehen wir das. Er ist allgegenwärtig, nahe allen, die ihn anbeten. Zehntens, Gott ist souverän gegenüber seiner Schöpfung. Das sehen wir besonders in Vers 20. Er richtet über Gute und Böse. Elftens, der letzte Punkt, es gibt einen doppelten Ausgang für die Menschheit. Das heißt, die Gerechten werden von Gott in Ewigkeit bewahrt, doch die Gottlosen, die Gottes Herrschaft missachten, werden bestraft. Vertilgt steht hier in der Schlachterübersetzung. Wir erkennen daran die Vollkommenheit und die Allmacht Gottes, die so anders ist, als wir es sind hier auf Erden, als wir es hier gewohnt sind. Sie wird in Psalm 145 überaus vielfältig beschrieben, aber doch noch ungenügend. Der Psalmist gab sein Bestes, um mit vielen Parallelismen diese Herrlichkeit und diese Macht Gottes und sein Handeln vor den Menschen, ja vor der ganzen Schöpfung hervorzuheben und zu beschreiben. Und doch ist ihm bewusst, dass Gott unerforschlich ist. Und somit sein Lobgesang unvollkommen. Gerade deswegen fordert er alle anderen auch dazu auf, im Weiteren zu loben und von seinen Taten und Wundertaten seiner Macht zu künden. Aber dennoch bleiben alle Sorgen und Nöte im Hintergrund, wenn er auf Gott schaut und über Gottes Herrlichkeit nachdenkt. Auch du sollst auf Gott schauen. Wir alle sind dazu aufgefordert, weg von uns und hin zu Gott zu sehen. Zu ihm, der doch alles, wirklich alles in seiner Hand hat. Und sich zu jeder Zeit um seine gottesfürchtigen Anbeter liebevoll kümmern möchte und kümmern will. Diese Liebe hat Gott besonders durch seinen Sohn Jesus Christus angezeigt und uns offenbar gemacht, der für diese Sünden, die jeder mit sich rumschleppt, die jeder begeht tagtäglich, am Kreuz starb. Für all die, die an ihn glauben. Und gerade in all unserer Schwachheit können wir daher auf Gott, auf Christus blicken. Was wir auch in Johannes 3 gelesen haben. Im Bewusstsein, dass er die bewahren wird, die ihn anbeten, auch wenn sie an sich selbst und an ihrem Glauben zweifeln sollten oder von Sorgen und Problemen belastet sind. Alle diese Sorgen können wir getrost Gott überlassen. Gerade indem wir uns zu Gottes Macht und Herrlichkeit bekennen. Doch Gott hat uns auch durch Psalm 145 über seine Liebe zu uns informiert. Er ist kein unpersönlicher Gott, wie all die Götzen von anderen Religionen. Jesus selbst hat uns gelehrt, um unser tägliches Brot zu bitten, im Vaterunser. Genauso geht der Psalmist davon aus, dass Gott allein der ist, der uns speist mit allem, was wir zum Leben bedürfen. Dazu gehört natürlich auch die Nahrung. Doch Speise steht im Psalm in Vers 15 und eben, was auch in 16 gemeint ist, nicht nur für Nahrung, sondern für alles, was der Mensch bedarf. Gott wird dies nicht zu spät tun, denn er wird es, wenn er auch es nicht immer so tut und dann tut, wenn wir es gerade hätten. Er wird es zu seiner Zeit, in anderen Übersetzungen auch übersetzt, zur rechten Zeit tun. Und wir wissen erst recht aus dem Neuen Testament, dass Jesus Christus auch als dieser göttliche Herrscher bezeichnet wird. Wir haben es vorhin gelesen. Ja, wir bekennen im Glaubensbekenntnis, was Christus alles für seine Erwählten getan hat. Und dass Christus sich zur Rechten Gottes befindet und herrscht zur Zeit. Und gerade durch unser gemeinsames Bekenntnis, welches wir zumindest jeden Sonntag beten, und nicht nur durch die Wortverkündigung am Sonntag, verkünden wir die Macht Gottes und werden somit dem Auftrag, den hier der Psalmist gibt, gerecht. Schließlich sollen wir von dem mächtigen Gott und seinen Wundertaten berichten. Der Psalmist macht uns auch auf die vielfältige Art und Weise vor, wie dies möglich ist. Psalm 145 kann somit auch als alttestamentliches Glaubensbekenntnis bezeichnet werden. Christus herrscht jetzt und wird bis in Ewigkeit herrschen. Über diese Kenntnis, über die Welt, in der wir leben, unsere Kenntnis über die Welt, in der wir gerade leben, widerstrebt jedoch gerade dieser Aussage. In der Bibel wird uns jedoch über das Bestehen von Gottes Reich berichtet, hier im Psalm 145 und auch im Neuen Testament. Gottes Reich ist absolut real und gleichzeitig ist es in unserer Welt unscheinbar und geheimnisvoll und nicht von jedem zu erkennen. Unsere menschliche Vernunft kann es nicht verstehen. Und wir wollen uns lieber mit dem beschäftigen, was wir sehen, anstatt uns mit dem zu beschäftigen, was uns doch so schwer ersichtlich erscheint in dieser Welt. Dadurch verstricken wir uns immer wieder in unsere selbst gesponnenen Probleme und wollen nicht die Herrlichkeit Gottes anerkennen und auf uns wirken lassen. Immer wieder bekommen wir so Christus aus unserem Blick. Aber unseren Zweifel ins Blickfeld. Rosenius sagte einmal über den Zweifel des Menschen Folgendes. Ich zitiere: Johannes sagt, Gott ist ein Licht und in ihm ist keine Finsternis. Je näher ich dem Licht komme, desto mehr erkenne ich meine eigene Unreinheit. Hierzu kommt jedoch, dass Gott die fühlbare Gnade immer in dem Maße entzieht, wie der Glaube gemehrt wird und die Prüfung ertragen kann, oder auch wenn die Seele eine tiefe Demütigung bedarf. Rosenius' Aussage widerspricht nicht dem Wort Gottes und ruft, wie die Bibel dazu auf, geduldig und beharrlich im Gebet zu sein und den Wegführungen Gottes gern nachzufolgen. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Auf Gott sollen wir sehen und seinem Wort sollen wir vertrauen, auch wenn unsere Gefühle und Lebenserfahrungen dieses Vertrauen auf Gott oft zerschlagen wollen. Aber wir können gerade, wenn wir Zweifel haben, zum Beispiel an der Echtheit unseres Glaubens, weg von uns und im Gebet hin zu Gott sehen. und ihm dabei die Ehre geben. Denn Gott meint es immer gut mit uns. Egal wie wir uns gerade fühlen. Wenn hier steht, er wird uns sättigen mit Wohlgefallen, dann meint das, er wird uns nicht sättigen, weil er wohlgefällig ist, sondern dieses Wort ist zu verstehen mit Gutem, mit allem, was wir brauchen. Gott wird uns sättigen mit Gutem. Das wollen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Auf diese Weise bleiben wir nämlich davor bewahrt, den dreieinigen Gott aus dem Blickfeld unseres Lebens zu bekommen. Ihn, bei dem wir alle unsere Sünden und Zweifel abladen können. Und auf den wir allein hoffen brauchen. Denn das Reich Christi auf Erden ist eben ein Glaubensreich. Aber es ist dennoch ein reales Reich, in dem er allein treu und allmächtig herrscht. Auf diese Zusage in der Schrift können wir felsenfest vertrauen. Und so ist auch Psalm 145 eine Vorschattung auf das, was uns im Neuen Testament begegnet, das Reich von Jesus Christus. Und so schließe ich mit Johannes 3, Vers 34 folgende. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen. Der Friede Gottes und der alle Vernunft übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Vielen Dank. Wir wollen jetzt das Lied nach der Predigt oder als Antwort auf die Predigt singen: Jesus Christus, Herrscher des Königs, das Lied Nummer 12.